Und jetzt bitte ich Holger, den Text zur Predigt zu lesen aus Lukas 16, ein ganz bekanntes Gleichnis.
Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb, und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. »Vater Abraham«, rief der Reiche laut, »hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, »Mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte.« »Vater Abraham«, bat jetzt der Reiche, »dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters, zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen.« Aber Abraham entgegnete, »Deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können.« Der Reiche widersprach, »Nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern.« Doch Abraham blieb dabei. »Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufsteht.«
Vielen Dank, Holger, fürs Vorlesen. Und es ist wahrscheinlich nicht untypisch, dass du als Kassenwart gleich Geld findest hier vorne. Das hätte ich an deiner Stelle gleich mitgenommen für einen Fahrstuhl. Gudrun sagte eben schon, ein ganz bekanntes Gleichnis. Ich glaube, es gibt manche Adventistinnen, die würden sagen, das steht nicht in der Bibel. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist. Wo haben sie denn das rausgeholt? Ich wollte auch noch mal sagen, wir begleiten euch innerlich, Jerry und Jack, auf dem Weg, wo sind sie jetzt hin? Und sie haben das eben nicht gesagt, weil das für sie hier ein sehr geistlich und emotionaler Moment war. Aber sie sind, wie sie mir sagten, im Auftrag von ADRA unterwegs. Und ihr haltet uns auf dem Laufenden, hoffe ich. Jetzt haben wir es nun da mit diesem Gleichnis, ne? Von dem wir nicht so richtig wissen, was wir damit anfangen sollen. Was aber im Grunde genommen, das ist meine erste These für heute, gar nicht so schwer zu begreifen ist. Ich habe mal vor einigen Jahren, ich habe das in Predigten wenig bedacht, obwohl da viel Predigtbildmaterial noch auszuweiden wäre, viel Zeit damit verbracht und bin quer durch Europa getrennt. Immer mit meinem Daumen unterwegs. Das habe ich über fast 15 Jahre gemacht. Und ich habe mal so überschlagen, das müssen so zwischen 150 und 200.000 Kilometern gewesen sein, die ich quer, kreuz und quer getrennt bin. Und bei einer Gelegenheit war ich auf dem Weg, ich erinnere mich noch während meiner Lehre von Herleshausen. Ich glaube, ich wollte nach Darmstadt runter. Und ich hatte nun mit der Erfahrung, die das so brachte, in dieser Technik es schon zu einigen Meisterschaften gebracht und wusste schon, wo man und wie man die richtige Psychologie anwendet, um nicht nur effektiv zu reisen, sondern auch möglichst luxuriös. Also ich ging immer auf direkte Ansprache, habe die Leute an der Tankstelle gefragt, ich kannte alle Kennzeichen, habe daraus versucht abzuleiten, wo sie hinfahren, habe nur die angesprochen, bei denen auch Platz war. Ich hatte mir das so ein bisschen optimiert. Und ich habe natürlich auch immer die angesprochen, die die schönsten Autos hatte. Ich dachte, es ist schön, wenn man schon umsonst reist, dann soll es auch gediegen sein, ne? Und ich erinnere mich an ein Erlebnis, was wirklich einschneidend war für mich. Ich habe immer eigentlich positive Erlebnisse gemacht, aber eins, was nicht so positiv war, war, dass ich an der Tankstelle an einem schönen Herbsttag wie diesem hier, es war sonnig, ich hatte guter Laune, ich fing gerade an dieser Tankstelle an, also ich hatte da noch keinen Grund, irgendwie, ich hatte auch noch nicht lange gewartet. Es war eine lange Schlange an der Tankstelle und ich guckte mir so die Autos aus und dachte, na, wer wird wohl das Vorrecht haben, mich mitnehmen zu können? Und ich sah ein Cabrio, ein Mercedes Cabrio, die ganz dicke Klasse, vier Sitzer, Geschäftsmann, jemand im Anzug mit der dazu passenden Blondine auf dem Beifahrersitz. Es war alles wie im Buch und ich dachte, Mensch, so ein schöner sonniger Tag wie heute, Cabrio fahren, das wär's doch, ne? Also gehst du erstmal zu dem hin und ich frage ihn freundlich, ob sie was dagegen hätten, mir einen Platz anzubieten in Richtung Süden, Richtung Darmstadt. Und ich weiß noch, wie der Typ mich anschaut und sagte, mit so einem Abschaum wie dir will ich mein Auto nicht beschmutzen. Das hat er wörtlich so gesagt und er hat es auch so gemeint. Das merkte man. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Irgendwas habe ich wahrscheinlich noch gestammelt und bin dann weitergegangen. Ich sah nicht irgendwie aus wie ein Penner. Ich hatte schon begriffen, ich sah, dass man sich ordentlich gestalten muss, wenn die Leute einen mitnehmen möchten. Die Tatsache, dass ich arm war und er reich, offensichtlich reichte ihm zu sagen, du bist Abschaum. Du bist nur ein Parasit der Gesellschaft. Und er hat das so geäußert. Da fühlte ich mich ein wenig wie der arme Lazarus in diesem Gleichnis. Kommen wir zurück zu diesem Text mit dem Lazarus. Ich habe ja schon gesagt, Gudrun behauptet, es ist ein sehr bekanntes Gleichnis, aber ich glaube, es ist eher bei Theologen bekannt, weil sie müssen sich immer damit befassen, dass es problematisch ist. Und man fragt sich erstmal, wie kann Jesus so ein Gleichnis erzählen? Meistens hört ja Lukas Evangelium an der Stelle bei Kapitel 15 auf, der barmherzige Samariter, es geht runter wie Öl, und dann machen wir bei 17 weiter. Und das hat damit was zu tun, dass wir als Adventisten lehren, einen Ort wie die Hölle gibt es nicht. Das ist sozusagen ein Bild, was hier benutzt wird. Und hier ist ja auch gar nicht von Hölle die Rede. Dort steht von dem Hades. Hades ist so dieser griechische Ausdruck für die Unterwelt. Wir glauben also nicht, dass es einen Ort gibt, wo Menschen in Pein gequält werden. Und in kürzester Form sagen wir als Adventisten immer, Hölle ist kein Ort, sondern ein Zustand. Denn wenn wir das Bild so wörtlich nehmen, das wäre ja kein tolles Paradies, wenn wir, wie in diesem Gleichnis im Übrigen, Tag aus, Tag ein Augen und Ohren Zeugen der Qual der Verlorenen wären. Ich meine, es sei denn, man steht mehr so ein bisschen auf Sado und möchte das ständig hören, aber es wäre kein Paradies. Und auch ein Paradies, in dem man das nicht hören müsste, aber trotzdem darum wüsste, wäre wenig ein Paradies und würde sich im Übrigen auch nicht unterscheiden von diesem reichen Mann. Denn auch der wusste um die Existenz dessen, dem es schlecht ging, nahm ihn aber nicht so richtig wahr, obwohl er auf seiner Tür sich aufhielt. Also ein ärgerliches Gleichnis. Zugutehalten müssen wir dem Gleichnis, müssen wir Jesus, dass ja die Gleichnisse nicht für uns erzählt wurden, sondern für die Menschen von damals. Und wir vermuten ja auch, dass er was Gutes damit sagen wollte. Und daran wollen wir forschen. Aber was war's? Ich glaube, und deswegen habe ich eingangs gesagt, die These ist, dass es eigentlich eine recht einfache Aussage ist in diesem Gleichnis. Man kann natürlich jetzt viele Kommentare lesen. Wie kommt es zu dieser Bildersprache, exegetische sich damit befassen? Dann würde man in der Wissenschaft auf den sogenannten äthiopischen Henoch kommen. Das ist ein Buch. Das existierte damals schon zur Zeit Jesu und das hat sehr geprägt. Und in diesem äthiopischen Henoch-Buch, da sind diese ganzen Geschichten mit den Engeln drin, die die Toten in Abrahams Schoß bringen. Also ein sehr bilderreiches Buch in der jüdischen Apokalyptik. Diese Bilder nimmt Jesus auf, er hat es offensichtlich gekannt. Man kann diskutieren und sinnieren über die Bilder an sich und über den Wahrheitsgehalt und wie real oder realistisch sie sind. Aber die eigentliche Botschaft ist recht einfach, die Jesus hier vermitteln möchte. Und die ist zunächst einfach, kehre dich zu Gott, ehe es zu spät ist. Das ist unterm Strich, ob uns die Bilder passen oder nicht, das, was Jesus sagt. Er sagt, kehre dich zu Gott, ehe es zu spät ist. Das will das Gleichnis sagen. Da kommen wir nicht vorbei. Und wer dabei daran denkt, man solle ja nicht mit den Höllenqualen sozusagen drohen, um Menschen zu Gott zu bringen, der hat ja vergessen, dass Kapitel 16 nach Kapitel 15 kommt. Das Kapitel 15 schildert doch, das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie Gott in all seiner Liebe darum bemüht ist, uns zu Nachfolgern zu machen, uns glücklich zu machen. Kapitel 16 muss logisch folgen und die Frage beantworten, wie lebt denn, also in den vorangegangenen Kapiteln ist oft vom Suchen und Finden die Rede, ne? Wie lebt denn nun das verlorene Schaf, was gefunden wurde, wenn es wieder zurück ist im Mief des Stalles? Was kann man denn mit dem Groschen, den man zuvor verloren hat, was kann man mit dem denn dann kaufen? Und wie wird sich der verlorene Sohn zu Hause verhalten? Und die Antwort Jesu, die sich an dieses Kapitel anschließt, lautet, naja, eben anders, anders als dieser reiche Mann. Und deswegen bleiben wir einen Moment noch bei dem Reichen. Es geht Jesus ja nicht hier darum, Wohlstand als etwas moralisch Verwerfliches darzustellen. Darum geht es nicht. Wenn er das gewollt hätte, dann hätte er sicherlich nicht diesen Abraham in seinem Gleichnis zitiert, als den guten und weisen Urvater. Denn Abraham war ein reicher Mann, sehr reich. Jesus spricht hier von dem, was wir auch häufig die Sünde der Unterlassung nennen. Und er wirft sie ja den Pharisäern vor. Der reiche Mann hat nämlich auf den ersten Blick so nichts falsch gemacht, nichts aktiv falsch gemacht. Er hat den armen Lazarus nicht beleidigt, so wie ich beleidigt wurde beim Trampen. Ja? Er hat ihn nicht verächtlich behandelt, steht da jedenfalls nichts von. Er hat ihn einfach nicht beachtet. Er hat ihn nicht wahrgenommen, obwohl er da saß Tag für Tag. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus zornig anmahnt. Dass er sagen will, da liegt er schon vor seiner Tür, ein Ort, an dem der reiche Mann Tag für Tag aus- und eingeht. Dort liegt er in all seiner Armut, seinem Elend, seinem Schmerz. Aber der Reiche tut so, als gäbe er es ihn überhaupt nicht. Als gehört er nicht in seine Welt. Und das ist der Punkt, wo ich mich wiederfinde als Reicher, auch in diesem Gleichnis. Wie viel ich gar nicht wahrnehme. Und wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht wahrnehmen möchte. An Armut, und das kann man durch alle Bereiche des Lebens durchkonjugieren. Das kann die geistige oder geistliche Armut sein, das kann die materielle Armut sein, das kann die Einsamkeit sein. die Armut an sozialen Kontakten, wie ich sie nicht wahrnehmen möchte. Jesus sagt zu den Pharisäern, du kannst alle Gebote halten und du kannst auch noch 1000 dazu erfinden und sie halten, aber wenn du den Leidenden bewusst ausblendest, dann hast du keinen Platz bei Gott. Und das ist eine harte Botschaft. Im Übrigen überaus stimmig mit der Botschaft aus Matthäus 25, wo Jesus dann vom Endgericht redet und sagt, naja, wie sind die charakterisiert, diejenigen, die hineinkommen und die anderen, die nicht hineinkommen. Und er gibt keine Kriterien nach den 10 Geboten oder den 28 Glaubensgrundsätzen, sondern sagt, diejenigen, die angepackt haben, die geholfen haben, die das Leid gesehen haben und die es vielleicht gar nicht wissen. Und es tut mir weh, weil wir als Gemeinde natürlich auch den Auftrag haben, wir versuchen, ihn zu erfüllen. Aber als Gemeinde sind wir nicht anders als Individuen, die wir manches sehen, vieles vielleicht auch einfach ausblenden. Das ist wahrscheinlich der wahre und das ist auch der tiefere Grund, warum wir Lukas 15 lieben, aber Lukas 16 uns ärgert. Weil wir in unserem Leben noch nicht den Schritt zum Kapitel 16 vollzogen haben, in dem Jesus uns Folgendes sagt. Er sagt uns, wenn du ein Wiedergefundener bist, wenn du einer bist, der die Liebe Gottes erfahren hat, dann werden das die Menschen spüren. Dann wird sich was ändern in deinem Leben. Das hören wir dann weniger gerne. Hat was damit zu tun, dass wir vielleicht auch hier in Deutschland in einem stark lutherischen Erbe stehen, dass wir sehr viel Betonung darauf legen, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind und dass wir öfter erstmal ins Ausland gehen müssen, um zu hören, dass die Rechtfertigung durch den Glauben das eine ist, aber wir uns mit der Frage zu befassen haben, wie leben wir denn nun als Gerechtfertigte? Das nennt man in der Theologie die Heiligung. Menschen, die das spüren. Und ich habe eine Geschichte gefunden von einer amerikanischen Universität oder einem College, einem Seminar, St. Paul's School of Theology in Kansas City, ein angesehenes Seminar dort für Theologie, und die brauchten einen neuen Rektor. Und das ist gar nicht so schwer, einen zu finden. Das ist eine lange Liste von Voraussetzungen und es gibt vielleicht auch eine lange Liste von Bewerbern, die sich auf diesen Rektorenposten bewerben. Und sie wollten nun einen neuen Rektor haben und jemand machte in diesem, ich sag mal, Ernennungsausschuss, in diesem Suchkomitee den Vorschlag, der begeistert aufgenommen wurde. Sie hatten 4 Bewerber von 4 anderen Colleges, die dort als Lehrer oder schon als Rektoren arbeiten. Und sie sagten, die sind alle gut und qualifiziert. Wie finden wir raus, welcher für uns der passende ist? Und jemand machte den Vorschlag und sagte, wir interviewen die 4 Hausmeister von diesen 4 Colleges und sagen, was sie uns zu sagen haben über den Rektor. Und am Ende ist es ein gewisser William McElvaney geworden, ein sehr beeindruckender Mann, über den der Hausmeister so viel Gutes und so viel Lob zu berichten wusste, dass das Ernennungskomitee gesagt hat, das muss ein Mensch sein, der macht keinen Unterschied zwischen einem Hausmeister und jemandem, der mit einem Doktor- oder Professorgrad rumläuft. Zwischen jemandem, der viel hohes Ansehen hat und wenig. Der Mann ist gut, den nehmen wir. Daran hat mich das erinnert, dass jemand das gelernt hat, eben diesen Unterschied nicht mehr zu machen. An vielen Stellen im Neuen Testament hören wir, ja, dass die Nachfolger Jesu werden leiden müssen. Diese Stellen, die wir nicht so gerne lesen. Und ich glaube, dass damit in erster Linie das Mitleiden gemeint ist. Gar nicht mal so sehr, dass man selber den schweren Weg des Leides gehen muss, sondern dass wir lernen können und müssen uns sensibel genug halten, um mitzuleiden. Was immer schwerer wird, weil es immer präsenter wird. Mitzuleiden, wenn es anderen Menschen schlecht geht, auch wenn es nicht unsere Schmerzen sind. Auch in der Gemeinde üben wir das. Ja, es geht jemandem schlecht. Ich war gestern am Krankenbett von jemandem. Mitleiden. Auch wenn wir dadurch nicht spontan helfen können, aber mehr doch, als wir glauben. Ich bin persönlich davon betroffen, von diesem Gleis, weil ich merke, wie oft ich auch weit davon entfernt bin. Wie sehr ich doch eher wie der reiche Mann dem armen Lazarus gegenüberstehe. Nicht ohne Grund wird das Gleichnis berichtet als eines, wo der Lazarus einen Namen hat, also wo einer der Protagonisten einen Namen hat. Wir kennen sonst kein Gleichnis von Jesu, wo jemand einen Namen hat. Ist es eine bekannte Person? Will Jesus damit sagen, diese Menschen sind Gott namentlich bekannt? Den Namen von dem Reichen wusste er schon gar nicht mehr. Will er das sagen, sozusagen in dramatischer Überhöhung? Auf einmal, wo es ihm dreckig geht, diesem Reichen, merken wir, dass er diesen Mann da in Abrahams Schoß, diesen armen Lazarus, doch kennt. Und er kennt ihn besser, als er sich es in seinem Leben hat anmerken lassen. Er kennt ihn sogar mit Namen. Er sagt, armer Lazarus. Das heißt, er hat ihn doch gesehen. Und er hat ihn nicht nur gesehen, er kannte sogar seinen Namen. Also ist die Frage, sind wir durchgedrungen von dem Helfen, von dem geholfen werden, von dem gefunden werden in Lukas 15 zu dem aktiven Helfen in Lukas 16? Wer sich engagiert, weil er Angst davor hat, wie der reiche Mann in der Hölle zu schmoren, das ist sicherlich nicht die richtige Motivation. Das soll es auch gar nicht sein. Die rechte Motivation ist der Vater, der an der Tür auf seinen Sohn wartet, bei dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Die rechte Motivation ist der Hirte, den der Gedanke umbringt, dass ein Schäfchen da draußen leidend umherirrt. Da kann er nicht gut mit leben. Ist der Reiche, wie er sich in seinem Leben über diesen armen Lazarus hätte erbarmen können, auf dessen Not er hätte lindernd einwirken können? Der Auftrag ist ja nicht, alle Not der Welt zu beseitigen. Der Auftrag Jesu war einfach nur, es zu sehen und wenn man es sieht und handeln kann, auch etwas zu tun. Der Auftrag ist, das Brennen im Herzen zu spüren und nicht das vermeintlich oder bildliche Brennen in der Unterwelt. Und dann bewegt mich ein Gedanke, der euch auch bewegt und auch immer wieder frustriert. Am liebsten würden wir nicht, wie es Jesus eigentlich will, vom Blinden zum Sehenden reichen werden, sondern wir würden ja am liebsten in die Rolle des Abraham schlüpfen, in diesem Gleichnis. Denn Abraham, der jammert ein wenig, wie wir das auch gut können, über die Menschen von damals, wie wir über die Menschen von heute. Und Abraham sagt, naja, wenn sie nicht in der Bibel lesen, Mose und die Propheten, dann werden sie auch nicht auf einen hören, der von den Toten auferstanden ist. Eine überaus packende Argumentation. Fast klingt es so, als ob Jesus schon damals unsere Gesellschaft vor Augen hatte. Und wir jammern ja auch immer und sagen, naja, wir wollen was anbieten, wir wollen den Menschen von der Bibel erzählen. Aber die wollen das ja alle nicht hören. Ne? Das bringt ja nichts. Die Menschen ändern sich nicht, das hat keinen Zweck. Und dann verhalten wir uns eben auch so, als ob es keinen Zweck hat. Aber ich glaube, dann missverstehen wir das, was wir hier hören. Sondern es ist genau das Gegenteil. Das, was Jesus diesen Abraham sagen lässt in dem Gleichnis, bedeutet ja, Mose und die Propheten, also wir würden heute sagen, das Wort Gottes hat die Kraft, Menschen zu verändern und zur Umkehr zu bewirken. Und zwar genau dieselbe Kraft, wie einer, der vor den Toten aufersteht, vor dir steht und sagt, letzte Woche war ich noch tot und jetzt bin ich zurückgekommen, um dir zu sagen, ändere dein Leben. Es gibt ja viele Geschichten so. Ne? Angefangen bei der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wo irgendwelche toten Geister kommen und sagen, oh, ne, ändere dich, ist so schlimm hier. Jesus sagt hier, die gleiche Kraft oder noch mehr liegt doch in diesem Wort. Vertraue darauf. Vertraue auf das Wort Gottes, dass es Menschen verändern kann. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Ich denke, das wird als Fazit auch dabei herauskommen. Dass wir nicht nur sagen, die Menschen, die wollen gar nicht in der Bibel lesen, sondern dass wir feststellen, dass dort, wo sie gelesen wird und wir Gelegenheiten geben, wir merken, wie Menschen davon in den Bann gezogen werden und Gott auch wirklich begegnen. Vielleicht müssen wir wieder selber dran glauben oder vielleicht müssen wir selber öfter das praktizieren. Das ist also eine anstößige Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und ich werde zum Schluss jetzt auch eine anstößige Geschichte erzählen, die genauso mit Bildern arbeitet, die uns gar nicht so passen, um zu erläutern, dass Jesus eine Geschichte aus seiner Zeit nimmt, um den Leuten einen Punkt rüberzubringen. Aber dieser Punkt kommt sehr schön in dieser Geschichte rüber. Und zwar ist das die Geschichte, ist ein Märchen von Wilhelm Matthiesen. Das Märchen geht folgendermaßen, ihr könnt euch zurücklehnen und dann versuchen, ob es einen Vergleich gibt mit diesem Märchen, was Jesus erzählt sozusagen. Ein Junge kommt bei einem Buchhändler in die Lehre, dem sogenannten Buchmännchen. Er darf auch bei seinem Lehrherrn wohnen in einem Haus, das vom Keller bis zum Dach voller Bücher ist. Oben im Dachstübchen bekommt der Junge sein Kämmerchen zugewiesen. Von nun an lernt der Junge, wie man Bücher kauft und verkauft, wie man alte Bücher pflegt und restauriert, wie man sie in Listen aufnimmt und in Regalen ordnet und aufbewahrt. Immer wenn das Buchmännchen über Land ausfährt, um auf Dachböden und in Kirchen, Sakristeien wertvolle alte Folianten und Bibeln aufzustöbern, nutzt der Junge die Zeit, das Bücherhäuschen seines Herrn zu erkunden. Immer wieder entdeckt er dabei neue Stübchen und Gänge, vom Boden bis zur Decke mit Büchern zugestellt. Eines Tages kommt der Junge in ein kleines Zimmerchen, in dem auch das Bett des Buchmännchens aufgebaut ist. Auch hier bestehen alle Wände aus Buchrücken und Regalen. Nur an einer Stelle ist Platz für eine uralte, schon arg rostige Eisentür ausgespart. Diese Tür hat keine Klinke und man sieht auch keinen Mechanismus, sie zu öffnen. Als der Junge aber wie zufällig dreimal dagegen klopft, springt sie auf und ein riesiger, behaarter Kerl steht deckenhoch im Raum und fragt nach dem Begehr des Jungen. Beim ersten Mal bittet der erschreckte Junge den Troll nun recht bald wieder zu verschwinden. Dann aber fasst er sich ein Herz, klopft neuerlich an die Eisentür und bestellt sich bei dem haarigen Geist ein üppiges Abendessen. Überdies bittet er den Troll, beim Schmausen doch kräftig mitzuhalten. So kommen sie ins Gespräch. Der Geist erzählt dem Jungen, dass er dem Buchmännchen schon bald 60 Jahre dienen muss, immer wenn es an die eiserne Tür schlägt. Und er erzählt ihm, was diese Dienste wären. Stockflecken aus den Folianten beseitigen, Eselsohren in alten Bibeln glätten, eingerissene Seiten kleben und lederne Bücherrücken reparieren und metallene Buchschließen auf Hochglanz bringen und noch dergleichen läppische Arbeiten, die seiner eigentlich unwürdig wären. Noch nie hätte das Buchmännchen, so wie er heute, ein Essen bestellt oder sonst etwas, wobei er seine wirkliche Macht hätte zeigen können. Des Buchmännchens Ansprüche wären nur die einfachsten Dienste. Stockflecken, Tintenkleckse, fehlende Seiten. Wir können uns denken, wie das Märchen weitergeht. Immer wieder, wenn sein Herr über Land ist, klopft der Junge an die Eisentür und lässt den Geist hervorkommen. Und er stellt ihm große, angemessene Aufgaben. Eine sechsspännige Kutsche lässt er erscheinen, mit dem Geist selber als Kutscher, mit der fährt er sein altes Mütterchen aus. Ein Festbankett lässt er den Troll ausrichten, bei dem er das ganze Städtchen bewirtet. Und schließlich muss der Geist ihm sogar das Fliegen lehren, denn er will doch zu gern einmal die Welt von oben sehen. Alles das erfüllt der Geist nicht widerwillig, sondern voller Freude. Endlich ein Gebieter, der verlangt, was er doch kann, der sehen will, was seine Fähigkeiten sind und was er vollbringen kann. Das ist das Märchen von dem Buchmännchen. Auch das ist ein Gleichnis. Geschichten sind Gleichnisse. Es ist kein Bibeltext. Und es ist vielleicht für einen auch anstößig. Aber wir ahnen, was es uns sagt. Das sind wohl wir, die Reichen, die Buchmännchen, die wir unser Leben als Christen leben und eigentlich von unserem Gott immer nur das Kleine verlangen. Was hatte Abraham in dem Gleichnis gesagt? Sie haben das Gesetz und die Propheten. Sie haben die Bibel. Daran wird es sich entscheiden, was wir darin wohl entdecken, in dieser Bibel, in diesem Wort Gottes. Ob wir den Satz eher gelangweilt sagen, ja, wir haben ja die Bibel, so wie wir früher gesagt haben, ja, wir haben die Wahrheit, als ob es irgendwie ein Hund ist, den wir viermal am Tag ausführen müssen. Oder ob wir begeistert sind und sagen, wir haben doch das Gesetz und die Propheten bekommen. Wir haben das Wort Gottes zur Verfügung gestellt und das kann uns das Fliegen lehren. Das waren die beiden anstößigen Geschichten für heute. Und vielleicht haben sie uns Anstoß gegeben. Ich glaube, Gott hat uns in seinem Sohn alles gegeben. Und das Wort zeugt davon. Und er sagt, wir müssen darum bitten. Und wir werden viel bekommen. Und wer um viel bittet, der wird auch viel bekommen. Und so wünsche ich uns, dass wir entdecken, was die Möglichkeiten dahinter sind. Ehe es denn zu spät ist, wie das Gleichnis sagt. Amen.